Wie ist es? Ist es in Ordnung, wenn ich Schweizerdeutsch rede? Oder wäre es für jemanden besser, wenn ich Schriftsprache sprechen würde? Ich bitte um Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also willkommen auch von meiner Seite zum Muttertag. All ihr Mütter, ich wünsche euch einen schönen Muttertag. Ich wünsche euch einen glücklichen Muttertag und ich wünsche euch einen gesegneten Muttertag. Einen schönen Muttertag. Ich hoffe, ihr habt den schon erlebt. Jetzt vom Aufstehen weg bis jetzt an. Es geht noch weiter. Einen glücklichen Tag, weil ihr mit euch einen liebenden Tag verbringen könnt. Hoffe ich doch. Und einen gesegneten Muttertag. Möge die Predigt euch auch etwas dazu beitragen. 1. Teil, wie ihr seht, Muttertag 2026. Jedes Jahr ist einzigartig. Und die mich kennen, können sich vorstellen, ich mache mir immer mal wieder so ein bisschen spitzfindige Gedanken. Und der Peter hat es ja eigentlich schon alles gesagt. Eigentlich könnte ich jetzt gerade wieder absitzen und fertig machen. Aber wen oder welche Personen braucht es denn eigentlich, damit eine Frau, damit ein Mädchen, früher haben wir noch gesagt, ein Fräulein zu einer Mutter wird? Welche Personen? Also es braucht sicherlich eine Person, die dann irgendeines Tages auch genannt wird Vater und natürlich das Kind. Das Kind, denke ich, hat der Peter eigentlich erwähnt, sogar mit, wie ist das gegangen, Frühgeburt, vorgeburtlich und vorgeburtliche Erlebnisse. Das Kind ist natürlich enorm wichtig, weil eine Mutter wird keine Mutter, wenn es kein Kind hat oder kein Kind gibt. Ja, ich habe mir aber überlegt, wie sieht das aus, wenn jetzt so eine junge Frau im gebärfähigen Alter gerne ein Kind hat, aber es kommt nicht so weit. Was ist denn? Ich möchte euch mitnehmen auf eine Zeitreise. Früher haben wir so ein bisschen gesagt, so eine Zeitmaschine, ein anderer Ort, eine andere Zeit. So ungefähr ins Jahr 1111 vor Christus. Peter runzelt schon die Augen. Es gibt noch eine Erklärung dazu. In der Gegend zwischen dem heutigen und damaligen Jaffa, dem grossen Hafen, Mittelmeerhafen von Israel, in Israel, und Jerusalem. Rama in Ephraim heisst es dort. Wie komme ich auf so eine kurlige Zahl, 1111 vor Christus? Normalerweise sind also historische Personen, wenn man sie wirklich nachgewiesen sind, wenn es bekannt ist, ja, die Person hat es wirklich gegeben, dann ist es doch meistens noch recht schwierig herauszufinden, ja, wann hat denn genau die gelebt? Naja, die einen Zahlen sagen, dass das Mutter vom Samuel, vom Prophet Samuel, vom zuerst einmal Richter Samuel und, wie es auch heisst, vom Königmacher Samuel, derjenige, der auch die ersten beiden Samuel-Bücher geschrieben hat, oder die ersten beiden Königbücher, müssen wir richtigerweise sagen, weil im jüdischen Denken oder in der hebräischen Bibel gibt es eigentlich ein Königbuch. Ein Buch der Könige, ein Buch der Chronik. Und das Buch der Könige umfasst in unserer Bibel das erste Buch Samuel, das zweite Buch Samuel, das erste Buch von der König und das zweite Buch von der König. Und seine Mutter, die, so sagen die ersten Zahlen, ist etwa 1125 vor Christus geboren worden. Und jetzt, Hanna ist ihr Name, und die Hanna ist dann verheiratet worden, wie das ganz üblich war, im Alter von etwa 14. Also jetzt wären wir so eben im Jahr 1111 vor Christus. Und die Hanna, die hat gelitten. Die hat gelitten, weil sie nach einem Monat nicht schwanger geworden ist. Nach 3 Monaten nicht schwanger geworden ist. Nach 1 Jahr, nach 2 Jahren nicht schwanger geworden ist. Nach 5 Jahren immer noch nicht schwanger war. Und damals war das noch recht wichtig, wie auch heute natürlich. Aber die ganzen Aussprüche Gottes oder die ganzen Gebote von Gott, die waren noch bekannt. Gesegnet ist der Mann, der ganz viele Söhne hat. Also in meiner Luther-Übersetzung heisst es, gesegnet ist der Mann, der viele Pfeile im Köcher hat. Also auf modern könnte man vielleicht sagen, gesegnet ist der Mann, der viele Patronen im Gewehr hat. Das klingt ein bisschen komisch, aber findet der Peter auch. Ja, oder ganz am Anfang hat Gott ja schon gesagt zu Adam und Eva, sind fruchtbar und mehret euch, vermehret euch. Stellt Kind in die Welt. Naja, und jetzt kommen wir aber zu der Hanna, die das ja gern gehabt hat, gern gemacht hat. Aber es war ihr irgendwie nicht möglich gewesen. Ich lese uns vor, Verse 1 bis 8 aus dem 1. Samuel im 1. Kapitel. Es war ein Mann von Ramathaim, Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihu, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte 2 Frauen. Der Name der einen war Hanna. Und der Name der anderen war Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo, im Tempel von der damaligen Zeit, zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er doppelte Anteile, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin, sie reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie als ganze Familie zum Hause des Herrn hinaufzogen, reizte jene die andere. Dann weinte Hanna und aß nichts. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir denn nicht mehr wert als 10 Söhne? Ich weiß es nicht. Ich denke, der Elkana war ja ein toller Mann. Er hat die Hanna probiert zu ermutigen. Ja, jetzt bekommst du halt kein Kind. Was wollen wir da machen? Ich sei doch fröhlich, trotz allem. Aber, klar, wenn man gerne ein Kind hätte, ein Kind gerne würde bekommen, und dann sogar noch andere kommen und spottet oder irgendwie sagen, ja, du hast doch einfach zu wenig Glauben. Du hast Sünde in deinem Leben. Oder, Gott hat dich doch vergessen. Ich habe Kind. Siehst du? Ich weiss, Gott ist mit mir. Und das sind dann natürlich Sachen, die nicht förderlich sind für die Beziehung der Familie. Naja, heute könnte man natürlich auch sagen, ja, der Elkanah, der hat zwei Frauen gehabt. Das war damals wohl so gewesen. Aber schon krass, wie ich finde, dass die beiden Frauen untereinander als Widersacherin sogar in der Bibel bezeichnet werden. Na, wie ich vorher dann schon ein bisschen angeführt habe, die Hannah, die hat natürlich auch gewusst, ich sage jetzt mal gewisse Sachen mindestens gewusst, die in der Bibel stehen, was das Gesetz des Herrn ist, was Tora ist. Und nachher heisst es ja, und dann redete Jahwe mit Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Okay, für uns ist es das schon nicht mehr so interessant. Eigentlich, wir sind ja keine Israeliten. Okay, die Israeliten. Aber trotzdem, alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, das ist mein. Die von euch in der Bibel tiefer bewandert sind, die wissen. Natürlich. Eigentlich ist dann das wie so ein bisschen abgemildert worden von einem gnädigen Gott, der gesagt hat, ja, eigentlich möchte ich ja die Erstgeburt haben, die menschliche Erstgeburt, die männlich ist. Also, Mädchen müssen nicht unbedingt in den Tempel bringen. Und viele von euch wissen sicherlich auch, dass ein Vers weiter in dieser Stelle im 2. Mose, dann nachher dann heisst, ich, spricht Jahwe, spricht Gott, ich habe mir die Leviten als Volk, als Stamm in Israel ausersehen, sie sollen anstelle von aller Erstgeburt, aller menschlicher Erstgeburt mein sein, mir gehören. Aber die Hannah, die hat gebetet, die hat gefleht und die hat das gewusst, die hat das gekannt. Und dann lese ich da weiter. Ab Vers 9, auch im ersten Kapitel vom 1. Samuel, da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr, Jahwe Zebaoth, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn, Jahwe, alle Tage meines Lebens geben und kein Schermesser, oder heute würde man vielleicht sagen, kein Coiffeurscher, soll auf sein Haupt kommen. Also, ich habe das in den Vorbereitungen verrückt gefunden. Man soll ja, haben wir sicher auch schon gehört, dem Herrn seine Gelübde tun, ihm etwas geloben und das dann auch erfüllen. Aber die Hanna, die hat ja eigentlich gewusst, ich gehe noch einmal zurück, dass eben schon alles, wo der Mutterschoss zuerst durchbricht, dem Herrn gehören soll, Gott gehören soll. Aber sie hat genau den Vers, der jetzt dann danach ja auch gekommen ist, dass die Leviten, die Tempeldiener, die Tempelsänger, die Priester, dass die sollen Gott gehören. Das hat sie gewusst. Und trotzdem ist sie gegangen und hat Gott angefleht und hat Gott versprochen, wenn du aber trotzdem mich nicht vergessen wirst und mir ein Kind geben wirst, ein männliches, also einen Sohn schenken wirst, dann würde ich ihn dir bringen. In den Tempel. Und ja, ich habe gedacht, die Frau war wirklich ganz speziell drauf. Es war so wichtig, einerseits ihre Verbindung mit Gott, weil sie muss ja geglaubt haben, dass Gott das möglich ist. Sonst hat sie nicht gesagt, Gott, wenn du mir gibst, dann würde ich dir meinen Sohn hingehen in den Tempel. Aber spannend finde ich einfach, dass später ist auch das eingeführt worden, dass Ta'anit Becherot, das Fasten der Erstgeborenen. Und das geht eigentlich zurück auf die 10. Plage, auf die letzte Plage, wo das Volk der Ägypter hat müssen ertragen, weil der Pharao so halsstarrig war und das Volk nicht hat ziehen, das Volk Israel nicht hat ziehen. Und dort ist dann eigentlich nicht Ta'anit Becherot gsi, sondern dort war es eigentlich das Sterben aller Erstgeburt im Lande. Außer natürlich die, und das haben nur die Israeliten gewusst, die, wo das Blut von einem einjährigen Unfällbaren oder ein Lamm ohne Fehler an Türpfosten gestrichen hat. Dort ist der Todesengel vorbeigezogen und alle ägyptische, alle Erstgeburt, also, und das kann dann egal gewesen sein, ob der Sohn oder die Tochter schon 20 war oder die Kuh oder das Geissli vielleicht schon 6-jährig war oder was auch immer, die sind alle gestorben. Und nachher hat man eingeführt, und das ist jetzt nicht in der Bibel verordnet worden, dass die Erstgeborenen im Denken daran fasten sollen. Aber die Hanna, die war immer noch im Gedanken, nein, ich gebe alles. Ich will nicht, dass einfach mein Sohn, wenn du mir einen Sohn schenkst, Herr, bei mir ist, und nachher soll dann der einmal im Jahr fasten. Und wer es ein bisschen kennt, sogar das Fasten der Erstgeborenen, da gibt es ja dann sogar noch eine zusätzliche Regel, wenn etwas Bestimmtes gemacht wird von dem Erstgeborenen, dann muss er an diesem Tag nicht einmal fasten. Das hat die Hanna alles nicht interessiert. Das ist übrigens noch ein Bild, das ich gefunden habe, von Charles Sprague Peet, wo das gemalt hat, wie die Erstgeborenen in Ägypten, wie die gestorben sind und wie nachher dann die Leute trauert haben, Wehklage über dem Sarg des Erstgeborenen am Hof des Pharao, heisst es da. Und bei Jesus, Eltern von Jesus, Maria, seine Mutter, Josef, sein sagen wir mal, Ziehvater, die haben das gemacht, was das Gesetz vorgeschrieben hat. Sie sind hingegangen, auch nach dem 2. Mose, und an die Tage ihrer Reinigung, die von der Maria nach der Niederkunft, nach dem Gesetz Moses kamen, brachten sie ihn, Jesus, gegen Jerusalem hinauf, dass sie ihn darstellten dem Herrn. Also sie sind in den Tempel gegangen und haben Opfer gebracht und haben auch gewisse Reinigungsrituale vollbracht. Sind dann nachher dann aber mit Jesus, wie ihr wisst, mit Unterbruch, wieder heimgegangen. Aber das hat Hannah nicht wollen. Sie hat gesagt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir zurück. Da habe ich noch ein Bild gefunden, die Darstellung Jesu im Tempel zu Jerusalem. Da hat da einen Priester, einen Levit, ist da gekommen und hat das Kind gesegnet. Und Hannah, die hat nach qualvollen Jahren, qualvollen Monaten, Wochen, Tagen, Stunden, hat sie ein Kind bekommen. Also sie ist nicht kinderlos geblieben. Und sie hat dann tatsächlich, wenn wir dann nachher in den beiden Samuel-Büchern auch lesen können, den Samuel im Tempel beim Priester Eli, beim Hohepriester, sehr wahrscheinlich, abgeben. Und er hat gelebt. Er hat gelebt in der Gegenwart von Gott. Die Gegenwart von Gott ist zu der Zeit vom Alten Testament entweder in der Stiftshütte ursprünglich zu finden gewesen, oder im Tempel, wo er dann auch immer gestanden ist. Jo, nice, zurückgerast. Und ich habe mich gefragt, wo bin ich? Wo bist vielleicht du vor Gott und möchtest vielleicht ein Kind haben? Vielleicht etwas anderes haben? Und was bist du bereit dafür zu investieren? Gott anzubieten. Nicht, dass wir Gott irgendetwas geben könnten, das er nicht hat, wo wir ihn bestechen könnten und sagen, ja, wenn du mir das und das, dann gebe ich dir das, was du ja schon lange möchtest haben. Das geht nicht. Aber was ist meine Herzenseinstellung? Wo bin ich bereit, etwas zum Kreuz zu bringen, zu Jesus zu bringen? Etwas abzulegen. Amen.